Da schaut es ja aus wie im Saustall. Also ich kenne Schweine, die halten mehr Ordnung. So hat vor kurzem ein Arbeitskollege von mir geschimpft. Wir haben in der Arbeit ein Kastel und da sind lauter Naschsachen drinnen. Da sind Keks drinnen und Schoko und Chips und Knappereien. Und da war einfach alles irgendwie reingeschmissen. Da sind Chipsbrösel so herumgelegen, Packungen beidseits aufgerissen, Schokopackungen, wo überall gerade noch ein Stickel drinnen war. Er hat dann einfach alles ausgeräumt, ausgewischt, sortiert, wieder schön eingeschlichtet und reingeräumt. Und ich habe vorgestern dann wieder reingeschaut in das Kastel. Es war ziemlich dezimiert, also die guten Sachen waren schon alle weg und der Rest war wieder so reingeschmissen, wirklich so Knappereien, die einfach so lose drin herumgelegen sind. Ja, Ordnung. Die einen lieben es, die anderen, die kennen das nur so vom Hörensagen. Und was sagt Gott über Ordnung? Eine ganze Menge. Und das quer durch die Bibel. Wir machen heute einen Sprung vom zweiten Buch Mose zum vierten Buch Mose. Und dieses vierte Buch beschreibt die Wüstenwanderung vom Volk Israel, vom Berg der Gesetzgebung bis an die Grenze des gelobten Landes Kanaan. Und der hebräische Titel von diesem Buch heißt Bemidbar, was so viel bedeutet wie durch die Wüste. Und das beschreibt es ganz gut, es ist eben diese Wüstenwanderung beschrieben. Besser bekannt ist der lateinische Titel Numeri, Zahlen, weil es in diesem Buch eben sehr viel um Zahlen geht. Es gibt eine Volkszählung am Anfang, gibt dann später am Ende noch einmal eine Volkszählung. Also es geht um Zahlen und es geht um Ordnung. Und es werden gerade so am Anfang auch verschiedene Ordnungen beschrieben. Ordnungen für die Priester, Ordnungen für das gesamte Volk, eine Lagerordnung, eine Heeresordnung. Und hier in Kapitel 9, das wir uns heute anschauen, geht es um die Passaordnung. Und ich lese da ab Vers 1. Im April des zweiten Jahres nach dem Auszug aus Ägypten redete Jahwe in der Wüste Sinai zu Mose und er sagte: Die Israeliten sollen das Passa zur festgesetzten Zeit feiern, und zwar am 14. Tag dieses Monats, gegen Abend, also zur festgelegten Zeit. Ihr sollt es nach allen Ordnungen und Vorschriften tun. Mose sagte zu den Israeliten, dass sie das Passa feiern sollten. So feierten sie das Fest am Abend des 14. April in der Wüste Sinai, wie Jahwe es Mose angewiesen hatte. Genauso taten sie es. Also wir werden da jetzt noch mal ein bisschen zurückgeführt, an den Auszug aus Ägypten erinnert. Und es wird das Passafest gefeiert. Und das soll eine bleibende Erinnerung sein und das sollten sie jedes Jahr zur festgesetzten Zeit, nach der festgesetzten Ordnung, so durchführen. Und das sollte jährlich so gemacht werden. Und in Vers 11 steht dann weiter, man soll es zu ungesäuerten Broten und zu bitteren Kräutern essen. Sie dürfen nichts bis zum nächsten Morgen übrig lassen und keiner der Knochen des Lammes zerbrechen. Sie müssen die Passaordnung einhalten. Wer es unterlässt, das Passa zu feiern, muss aus seiner Volksgemeinschaft entfernt werden, denn er hat die Opfergabe für Jahwe nicht zur festgesetzten Zeit gebracht. Dieser Mann muss seine Schuld tragen. Also Gottes Ordnungen und Anordnungen, das zieht sich durch die ganze Bibel. Wenn wir an Noah denken, er hat nicht den Auftrag bekommen, irgendein großes Schiff zu bauen mit viel Platz, sondern da hat es wirklich ganz konkrete, strikte Anordnungen gegeben. Und es gibt auch heute so Modelle von dieser Arche, von diesem Riesenkasten, weil es einfach so genau beschrieben ist, dass man weiß, wie das ausgeschaut hat. Die Stiftshütte auch ganz genau nach Plan. Der Tempel später auch genau nach Plan. Und das Passafest eben auch ganz genau nach Gottes Plan. Bis letztendlich Jesus selbst mit seinen Jüngern dieses Passafest gefeiert hat und dem ganzen Fest dann eine neue, seine wahre Bedeutung gegeben hat. Und bis ins kleinste Detail hat einfach Jesus durch sein Leben, durch sein Sterben den Plan Gottes umgesetzt. Zum Beispiel, dass er genau zu dem Zeitpunkt hingerichtet wurde, als das Passalam geschlachtet wurde. Also Gott überlässt nichts dem Zufall. Alles erfüllt sich ganz genau nach seinem Plan, nach seinen Ordnungen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, steht: Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern, es kommt Überraschung, er ist ein Gott des Friedens. Das ist ein Vers, der oftmals falsch zitiert wird, weil es dann irgendwie logisch ist, nicht der Unordnung, sondern der Ordnung, aber nein, er ist ein Gott des Friedens. Bei Gott geht es eben nicht um Ordnung der Ordnung willen, so wie in der österreichischen Bürokratie. Das macht man so, weil das hat man schon immer so gemacht und da gibt es einen Paragraphen, da steht das genauso und darum macht man das so. Keiner weiß, warum eigentlich, aber das macht man einfach so, weil es einfach so gehört. Also es geht nicht um Ordnung der Ordnung willen, sondern es geht um Ordnung seiner Heiligkeit willen und um des Friedens willen. Und immer wieder, quer durch alle Jahrhunderte, sehen wir Menschen, die stur und blind Gesetze befolgen und buchstabentreue Lehre umsetzen, ohne den Sinn wirklich verstanden zu haben. Und genau da hat auch Jesus immer wieder mit den Pharisäern so seine Streitereien und Probleme gehabt, zum Beispiel wenn es um den Sabbat geht. Diese blinde Gesetzesbefolgung, ohne den Sinn verstanden zu haben. Und selbst Gott macht Ausnahmen von seinen eigenen Ordnungen, weil es ihm nicht um Ordnung, um der Ordnung willen geht, sondern weil es um seine Heiligkeit und weil es um den Frieden geht. Und da lesen wir dann ab Vers 6. Es gab aber Männer, die an einem Toten unrein geworden waren und das Pass an diesem Tag nicht feiern konnten. Sie kamen zu Mose und Aaron und sagten zu ihnen: Wir sind an einem Toten unrein geworden. Warum soll es uns verwehrt sein, die Opfergabe für Jahwe zur festgesetzten Zeit zu bringen? Menschen sterben. Das ist so, das war seit dem Sündenfall immer so. Und dann muss man die Toten begraben. Gerade auch in der Wüste ist es sinnvoll, sie zu begraben, weil da ist es heiß. Und laut dem dritten Buch Mose, wenn man dann im einen Toten berührt, was zwangsläufig der Fall ist, wenn man jemanden begräbt, wird man zeremoniell unrein. Und aus diesem Grund darf man das Passafest dann nicht feiern. Man muss es aber feiern, man ist verpflichtet dazu. Und das ist dann natürlich ein Dilemma. Nicht verzagen, Gott selbst fragen. Ab Vers 8, Mose entgegnete: Wartet, ich will hören, was Jahwe für euch anordnet. Also es gibt Ausnahmen von Gottes Ordnungen, aber die kann man dann auch nicht selbst entscheiden, ja, dann mache ich das halt einfach irgendwie anders, sondern auch das, diese Ausnahmen legt Gott fest. Ab Vers 9, Jahwe befahl Mose, den Israeliten zu sagen: Wenn jemand bei euch oder euren nachfolgenden Generationen an einem Toten unrein geworden ist, oder sich auf einer weiten Reise befindet, also eine weitere Ausnahme, und trotzdem Jahwe das Passa feiern will, der soll es am 14. des nächsten Monats gegen Abend tun. Man soll es zu ungesäuerten Broten und zu bitteren Kräutern essen. Also einfach alles einen Monat verschoben. Wenn ein Fremder bei euch lebt und Jahwe das Passa feiern will, soll es nach den Ordnungen und Vorschriften des Passafestes tun. Für den Fremden und den Einheimischen im Land gilt dieselbe Ordnung. Vers 14. Also, Ordnungen, ja, so wie Gott es sagt. Ausnahmen, ja, auch so wie Gott es sagt. Weil es eben nicht um das sture Befolgen von Gesetzen geht, sondern weil es um Gottes Heiligkeit und um den Frieden geht. Und in diesem Fall war die Lösung eigentlich recht einfach, man hat es einfach einen Monat später gefeiert. Es kommt aber auch vor, dass es andere Fälle gibt, wo es wirklich schwierig ist, den richtigen Weg zu finden, das Richtige zu tun. Wir leben nun mal in einer gefallenen und sündigen Welt und da ist es schwierig, eben den geraden Weg, den richtigen Weg zu finden. Und es kann auch vorkommen, dass man dann irgendwann einmal zwischen zwei falschen Wegen entscheiden muss, quasi die kleinere Sünde wählen muss, um die größere zu vermeiden. Luther hat dazu gesagt, wenn man so in so eine Zwickmühle kommt, dann muss man tapfer sündigen. Das heißt, mit der Bitte um Vergebung auf den Lippen. Und manche erinnern sich vielleicht noch, in der Volksschule geben manche Lehrer dann keine Noten, sondern so silberne oder goldene Sternchen für ganz besonders schöne und brave Aufgaben. Und es gab und gibt tatsächlich Menschen, die nach diesem Motto auch leben und glauben, dass halt von Gott dann auch immer wieder so Sternchen kriegen, also als Anerkennung, als Prädikat, du bist ein ganzer Braver, du bist ein ganzer Heiliger, du machst das ganz, ganz toll. Und das funktioniert einfach nicht, weil wir einfach immer wieder Fehler machen, sündigen und blöde Geschichten in unserem Leben einfach passieren. Und Luther hat da eben einem Freund dann geschrieben, mein lieber Freund, sündige tapfer, also hör endlich auf damit, angestrengt ein perfekter Mensch werden zu wollen, weil das gelingt uns nicht. Wir werden nie perfekte Menschen sein. Aber glaube noch viel tapferer. Also lass dir von deinem Schöpfer die Würde und den Wert deines Menschseins einfach schenken. In Galater 5 schreibt Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen, meine Brüder. Aber nutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ist ein Gott des Friedens. Führung ist der nächste Punkt. Ab Vers 15 geht es da weiter. An dem Tag, als man die Wohnung aufrichtete, das Zelt der göttlichen Urkunde, wurde dieses von der Wolke bedeckt. Die Wolke, die am Abend bis zum Morgen wie ein Feuerschein leuchtete. So war es ständig. Tagsüber stand die Wolke über der Wohnung, nachts war es der Feuerschein. Immer wenn die Wolke sich vom Zelt erhob, brachen die Israeliten auf. Dort, wo die Wolke sich niederließ, lagerten sie. Nach dem Befehl Jahwes brachen die Israeliten auf und nach seinem Befehl schlugen sie ihr Lager auf. Sie blieben immer so lange, wie die Wolke auf dem Zelt ruhte. Wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, blieben die Israeliten der Weisung Jahwes und zogen nicht weiter. Blieb sie nur wenige Tage, brachen sie entsprechend früher auf, immer nach Jahwes Befehl. So was würden wir uns oftmals, glaube ich, auch wünschen. So ganz genaue, klare Anweisungen Gottes, was dran ist, was wir wann und wie machen sollen. Und vor Pfingsten im Alten Testament hat es Gott auch genauso gemacht. Und trotz dieser genauen und präzisen Anordnungen, wissen wir, sind diese oftmals nicht befolgt worden, nicht umgesetzt worden. Also genaue Anordnungen sind kein Garant dafür, dass das dann auch wirklich so gemacht wird. In der Arbeitswelt oder auch zu Hause kennt man das. Man sagt ganz klar, so und so wird das gemacht und dann schaut man hinten nach und es ist irgendwie anders gemacht worden, weil irgendwas falsch verstanden ist oder man hat gedacht, nein, ich habe da eine bessere Idee, ich mache das anders und es kommt irgendwas anderes raus. Heute haben wir diese klaren Anordnungen Gottes nicht mehr. Und das aus zwei Gründen. Zum einen haben wir das geschriebene Wort in allen Sprachen und allen Übersetzungen. Und zum anderen haben wir den Heiligen Geist als Beistand auf Lebenszeit. In Johannes 14 lesen wir, aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. In Lukas 12 steht, der Heilige Geist wird euch in jedem Moment eingeben, was ihr sagen könnt. Wie geht es euch damit, mit dieser Führung und Leitung durch den Heiligen Geist? Also ich wünsche uns allen, dass wir immer wieder solche Momente erleben. dass wir vor Entscheidungen stehen, dass es irgendwelche Probleme gibt. Wir beten, wir bitten um Führung, treffen demnach dann Entscheidungen und erleben das dann auch. Dass das wirklich geistgeführt ist, vorbereitet ist, dass sich wie durch Zauberhand die richtigen Türen öffnen, die falschen Türen schließen und uns der Geist so quasi an der Hand nimmt und durch diese unsicheren Zeiten durchführt. Und das tut er auch oftmals. Und ich habe das sehr überwältigend in Australien erlebt. Ich habe da wirklich null Plan gehabt, aber vom Aussuchen der Bibelschule bis zum Abschluss der Bibelschule habe ich einfach durchgehend gemerkt, dass das geführt ist. Wie finde ich die richtige Bibelschule zuerst einmal? Wie finde ich eine Unterkunft für das letzte halbe Jahr? Wo finde ich einen Job? Was mache ich in die Ferien? Wo kann ich da hin? Das alles hat einfach funktioniert, von Anfang bis zum Schluss. Probleme? Ja, die hat es genau gegeben. Wenn man geführt wird, heißt es ja nicht, dass man keine Probleme hat. Aber ich habe einfach immer diese Gewissheit gehabt, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin, habe die richtigen Leute kennengelernt. Und da gibt es aber leider auch andere Momente, wo man auch um Führung und um Leitung bittet, und dann trifft man Entscheidungen und bumm, fährt voll gegen die Wand. Es geht irgendwie durchs Dickicht durch, durch Brennnessel, durch Disteln, durch Dornen. Und man fragt dann Gott, was soll das? Ich habe gebeten, dass du führst und dann irgendwie durchs Dickicht, durch die Brennnesseln durch. Was ist da los? Auch solche Momente gibt es und ich glaube, dass das auch jeder erlebt. Die Preisfrage ist jetzt, was haben diese beiden Wege gemeinsam? Dieser merklich geführte und geleitete Weg und dieser Brennnesselweg. Was haben die gemeinsam? Sie haben gemeinsam den Titel unserer Predigtreihe, Unterwegs zum Ziel. Vielleicht kennt ihr das beim Wandern. In Österreich haben wir Wanderpfade, die sind mit rot-weiß-rot markiert. Und man weiß, auf diesen Pfaden ist man am richtigen Weg. Und da marschiert man so dahin und irgendwann denkt man sich, ich habe schon lange keine Markierung mehr gesehen. Und irgendwie der Weg ist jetzt eigentlich auch gar kein Weg mehr. Irgendwie geht es da über Wurzeln und Steine irgendwie dahin und irgendwie kenne ich mich nicht mehr ganz aus. Aber man weiß eines, die Himmelsrichtung. Ich weiß, wenn ich in die Richtung weitergehe, dann kann ich nicht so wirklich falsch liegen. Ich weiß, irgendwo da vorn ist das Ziel und irgendwo da vorn komme ich aus dem Dickicht auch wieder raus und dann werde ich das Gipfelkreuz sehen und weiß, wohin ich unterwegs bin und werde dort ankommen. Der Weg war vielleicht dann nicht unbedingt so schön und so angenehm, wie man es sich von einer schönen Wanderung erhofft, aber ich weiß, ich werde am Ziel ankommen. Ich weiß, die Richtung stimmt. Und darum geht es letztlich auch. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, ist es mitunter recht hilfreich, wenn man ein Navi hat. Und bei Google Maps kann man dann, vor allem wenn man dann wieder am Rückweg ist, einfach nur auf Zuhause klicken und dann zack, automatisch die Route nach Hause wieder an. Und wir haben ein geistliches Navi. Und wenn wir dem Heiligen Geist darum bitten, dass er uns sicher nach Hause bringt, dann wird er genau das tun. Vielleicht nicht auf direktem Weg, vielleicht gibt es Umleitungen, Umwege, aber er wird uns garantiert nach Hause bringen, zum Vater. Und diese Umleitungen und diese Umwege, die Führung, versteht man oft nicht. Warum jetzt so? Warum nicht so? Eigentlich wäre es so besser, aber ich muss so gehen. Da steht ab Vers 21, es kam auch vor, dass die Wolke nur eine Nacht blieb oder nur einen Tag und eine Nacht. Wenn die Wolke sich erhob, brachen sie auf. Oder es waren zwei Tage oder ein Monat oder längere Zeit. Wenn die Wolke auf der Wohnung ruhte, schlugen die Israeliten ihr Lager auf und blieben so lange, bis sie sich wieder erhob. Nach dem Befehl Jahwes blieben sie und nach dem Befehl Jahwes brachen sie auf. Sie befolgten die Anweisung, die Jahwe ihnen durch Mose gegeben hatte. Warum einmal ein Tag, warum einmal ein Monat, warum länger? Keine Ahnung. Aber sie haben gewusst, wann sie lagern sollen, sie haben gewusst, wann sie gehen sollen. Und sie haben gewusst, in welche Richtung das geht und was das Ziel ist. Und letztendlich hat sie Gott genau dorthin gebracht, wo sie sein sollten. Und das macht er auch mit uns. Dritter Punkt, da geht es um Werkzeuge. Damit kommen wir jetzt ins 10. Kapitel. Ab Vers 1. Jahwe sagte zu Mose: Lass zwei Trompeten aus getriebenem Silber anfertigen. Sie sollen dazu dienen, die Gemeinschaft zusammenzurufen und das Zeichen zum Aufbruch zu geben. Wenn man beide bläst, soll sich die ganze Gemeinschaft bei dir am Eingang zum Offenbarungszelt versammeln. Wenn man nur eine bläst, sollen sich die Fürsten, die Oberhäupter der Wehrtruppen Israels bei dir versammeln. Wenn ihr das Signal blast, sollen die Stämme aufbrechen, die im Osten liegen. Blast ihr das Signal zum zweiten Mal, sollen die Stämme aufbrechen, die im Süden lagern. Wenn aber die Versammlung einberufen werden soll, dürft ihr nicht dieses Signal blasen. Die Trompeten sollen von den Nachkommen Aarons, den Priestern, geblasen werden. Das ist eine immerwährende Ordnung, die auch für nachfolgende Generationen gilt. Und wenn ihr gegen einen Feind, der in euer Land einfällt, in den Krieg ziehen müsst, dann sollt ihr mit den Trompeten das Signal geben. Das wird bei Jahwe, eurem Gott, an euch gedacht werden. Und ihr werdet vor euren Feinden gerettet. Auch bei freudigen Anlässen, an den Festen und Neumondtagen, solltet ihr die Trompeten zu euren Brand- und Brandopfern blasen. Sie sollen euch vor Gott in Erinnerung bringen: Ich bin Jahwe, euer Gott. Im zweiten Jahr nach dem Auszug aus Ägypten, am 20. Mai, erhob sich die Wolke von der Wohnung der göttlichen Urkunde. Da zogen die Israeliten aus der Wüste Sinai weiter, von Lagerplatz zu Lagerplatz, bis sich die Wolke schließlich in der Wüste Paran niederließ. So brachen sie zum ersten Mal auf, wie Jahwe es Mose befohlen hatte. Da sehen wir so die Trompeten, so ungefähr haben die ausgeschaut. Also Gott legt genau fest, wie die Trompeten aussehen. Er legt fest, wer sie blasen soll. Also sie sind aus Silber. Blasen sollen es eben die Nachkommen Aarons, die Priester. Er legt fest, wie sie geblasen werden, wie das Signal ist und auch warum sie geblasen werden. Zum Aufbruch, zur Versammlung, zum Krieg oder für freudige Anlässe. Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann gibt er auch das Werkzeug dazu. In Römer 6 lesen wir: Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Wir haben einen Auftrag, nämlich Gott groß machen in der Welt, das Evangelium zu verbreiten, und dafür haben wir viele Werkzeuge, viele Gaben, unterschiedliche Gaben. Zur Auferbauung der Gemeinde und zur Ehre des Vaters. In Epheser 4 steht: Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und die Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dem 1. Korintherbrief schreibt Paulus, Kapitel 12: So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles wirkt. Also wir haben einen gemeinsamen Auftrag, aber verschiedene Gaben, verschiedene Werkzeuge. Es kann aber auch sein, dass wir ein Werkzeug für verschiedene Aufgaben verwenden können. Es gab da zwei Trompeten, gleiche Trompeten, aber sie wurden für verschiedene Aufgaben gebraucht. Zum Aufbruch, zur Versammlung, zum Krieg und für freudige Anlässe. Natürlich kann man jetzt nicht ein und dasselbe Werkzeug für alles verwenden. Mit einem Schneebesen wird man schlecht einen Nagel einschlagen können. Andererseits wird man mit einem Hammer relativ schlecht eine Suppe umrühren können. Jedes Werkzeug ist für bestimmte Aufgaben da, aber dennoch kann man ein und dasselbe Werkzeug für verschiedene Sachen verwenden. Kann ein Musiker zum Beispiel bei einem Gemeindefest einen Eintopf kochen? Ja, selbstverständlich. Kann ein Prediger Sessel und Tische stellen? Na sicher. Also es ist gut, wenn man sich nicht einfach nur irgendwas rauspickt und das ist meine Aufgabe und alles andere in der Gemeinde geht mir nichts mehr an. Für das sind andere zuständig. Im Prediger 3 steht, jedes Ding hat seine Zeit. Das gilt für alles, was unter dem Himmel geschieht. Wenn die Zeit zum Aufbrechen ist, dann bläst die Trompete dieses Signal. Dieselbe Trompete bläst auch das Signal, wenn die Zeit zum Feiern da ist oder zum Kämpfen. Dieselbe Trompete gibt das jeweilige Signal, je nachdem, was gerade angebracht ist und wofür die Zeit da ist. Und es ist eben gut für die Gemeinde, wenn man nicht sagt, das ist mein Aufgabengebiet, die anderen sollen was anderes machen, sondern dass man einfach schaut, was ist dran, wo kann ich gebraucht werden, wo kann ich mein Werkzeug, meine Gaben einsetzen. Und im Prediger 9 steht, alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Was wäre, wenn ein Trompeter sagen würde, zum Feiern, ja, da blase ich, aber Krieg, das ist jetzt nicht so meins, da blase ich nicht, das ist nicht meins. Oder für Versammlungen, da blase ich schon, aber das Aufbrechen, das ist stressig und dafür will ich nicht blasen. Nein, zwei Trompeten, Trompeter und je nachdem, was dran ist, wird das Signal geblasen. Fassen wir zusammen. Es geht um Ordnung, geordnet. Wir wollen ein geordnetes Leben führen, aber nicht um der Ordnung willen, sondern um Gottes Heiligkeit und des Friedens willen. Nicht blind, taub und stur, sondern mit Blick auf Gott und seine Heiligkeit und auf den Frieden. Führung, geführt. Wir wollen geführt werden durch Gottes Wort und durch den Heiligen Geist, unser geistliches Navi. Manchmal klar geführt, manchmal quer durch die Brennnesseln, aber immer Richtung Heimat, immer Richtung Vater. Und Werkzeug, gebraucht. Wir wollen gebraucht werden. Wir haben einen Auftrag, Gott zu verherrlichen und zu bezeugen in der Welt. Wir haben viele Werkzeuge und Gaben, die wir einsetzen können. Und wir können ein und dasselbe Werkzeug, unsere Gabe für verschiedene Dinge einsetzen. Wir wollen unsere Trompeten blasen, wann immer die Zeit dafür da ist, wann immer sie gebraucht werden. So lange, bis letztendlich die letzte Posaune geblasen wird. Alles zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes. Amen.